Ja, Start der Bibeltage. Wir tauchen ganz intensiv ein in das Buch Esther in den nächsten 2 Wochen. Und ich selbst bin ja schon immer ein Fan von Esther. Das ist wirklich so. Als ich ganz jung war, da sind mir ganz viele Personen begegnet, die Esther hießen. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine besondere Komprimierung an Mädchen und Frauen, die irgendwie cool sind und was Besonderes. Und dann haben wir unsere Tochter so genannt. Und es hat sich eindrucksvoll bestätigt. Die freut sich. Genau. Also ich habe immer gedacht, wenn mein Kind genauso auftritt, so tough wird wie diese Esther, die uns in dem Buch begegnet, dann wird das super. Nur den persischen Königssohn als Mann, da habe ich immer noch ein bisschen Bedenken, aber das lassen wir auf uns zukommen. Ja. Ja. Ein paar Sätze zum Buch Esther. Weiß nicht, wie intensiv ihr das schon gelesen habt. Wir befinden uns historisch gesehen in der Hochkultur des Persischen Reiches. Was fällt dir ein, wenn du an Perser denkst? Teppich? Katzen? Das steht hier, ihr habt da mein Skript, wunderbar. Jetzt ist der Markus da, also wer mal wissen will, wie die Perser heutzutage leben, der Markus, der kann da super Auskunft geben, hat ja sehr viel Zeit mit den persischen Bürgern verbracht, aber nach dem Gottesdienst könnt ihr da ins Gespräch kommen. Es gibt vieles, was dieses Volk wirklich richtig gut gemacht hat und wo es wirklich Dinge zur Perfektion kultiviert hat. Vor allem sind die Perser gute Geschichtenerzähler. Das ist für sie eine richtige Kunst gewesen. Ihr kennt Ali Baba und die 40 Räuber, Sindbad, Seefahrer, Aladdin und die Wunderlampe. Alles Geschichten aus 1001 Nacht, die persische Geschichten sind. Und in diesem gleichen Tenor ist auch dieses Buch Esther geschrieben. Es ist eine Geschichte, die uns erzählt wird. Es wird ausgeschmückt. Es wunderbare Ausmalungen, die hier anklingen. Es ist alles hochspannend erzählt und es ist nach wie vor gut geeignet für ein Drehbuch, für einen spannenden Film. Und ja, regional befinden wir uns auf dem Gebiet des heutigen Iran, der ja aktuell so tragisch in allen Medien ist. Und auch im Buch Esther ist es tragisch. Es geht um Macht, es geht um Machtmissbrauch, es geht um einen Putschversuch oder mehrere, es geht um den Aufstieg eines Supermodels, es begegnen uns jede Menge Feindlichkeiten, Fremdenfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit. Wir lesen von Menschen mit exotischen Namen und haben spannende Biografien, die uns begegnen. Und es wird immer wieder gefeiert. Aber es wird auch intrigiert, es wird gemordet, es wird verraten und es wird gerettet. Und wir starten hinein in dieses erste Kapitel heute, dieses Buches. Und das ist wie eine Ouvertüre für die kommenden 2 Wochen. Es ist ein Buch, was Fragen aufwirft. Das haben sich auch die Macher der Bibeltage gedacht oder haben das festgestellt und haben zu jedem Thema eine Frage gestellt. Und wir steigen ein, ihr habt es auf den Flyern schon, könnt das lesen, wenn es in eurer Schriftgröße ist. Eine Frage der Ehre. Eine Frage der Ehre. Zunächst die Frage, was ist denn Ehre? Ehre bezeichnet das Ansehen, die soziale Geltung und den persönlichen Achtungsanspruch eines Menschen, basierend auf moralischen Werten und Integrität. Sie umfasst die innere Selbstachtung sowie die äußere Anerkennung durch andere. Ehre gilt als immaterielles Gut, das verteidigt werden muss. Das ist direkt von Google, habe ich einfach kopiert. Und im Blick auf unser erstes Kapitel muss man sagen, besser kann man es nicht beschreiben. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Genau das begegnet uns. Ansehen, soziale Geltung, Achtungsanspruch, innere Selbstachtung, äußere Anerkennung. Es ist eine Einführung. Wir werden heute nicht zum Finale kommen, sondern, wie ich schon sagte, ist die Ouvertüre wie so eine Serie. Da wird das Ende offen gehalten, damit man schon Spannung hat. Und ich freue mich, euch dann an den nächsten Tagen zu sehen. Es wird quasi ein Boden bereitet, heute in diesem Kapitel, für die Hauptakteure. Das braucht Zeit. Und um es vorwegzunehmen, Esther selbst wird uns heute gar nicht begegnen. Ihr Auftritt kommt noch. Wir werden hineingeführt jetzt in die Hauptstadt eines Großreiches und bekommen einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten. Und damit das Ganze ein bisschen persisch anmutet, habe ich mir schon mal buntes Hemd angezogen und dachte mir, ich mache ein bisschen Hintergrundmusik und möchte euch einladen, dieser Geschichte zu folgen. Wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, mit aller Dramatik, mit aller Steigerung, Panik, Freude, was auch immer euch begegnen wird. Ich lese aus dem, mal sehen, ob ich das mit der Tonlage hier noch hinkriege. Ich lese aus dem ersten Kapitel alle Verse. Nach der Übersetzung Basisbibel. Es war in der Zeit, als Xerxes König von Persien war. Das war der Xerxes, der über 127 Provinzen herrschte, von Indien bis Kusch. Sein Königsthron stand in der befestigten Stadt Susa. Im dritten Jahr seines Regierungszeit gab er ein Fest. Dazu kamen seine hohen Beamten und Diener, die Heerführer von Persien und Medien, die Verwalter der Provinzen und andere vornehme Männer. So zeigte Xerxes Pracht und Macht, Glanz und Größe seines Königtums. Es war ein langes Fest, es dauerte 180 Tage. Als diese Tage vergangen war, feierte der König noch ein kleineres Fest. Dazu kamen die Bewohner der Festung Susa. Alle, groß und klein, fanden sich dazu ein. 7 Tage lang feierten sie in den Gärten des königlichen Palastes. Dort waren weiße und violette Tücher aufgespannt. Sie waren an Säulen aus Alabaster befestigt mit weißen und roten Schnüren oder silbernen Ringen. Liegen aus Gold und Silber standen auf dem Fußboden. Der war aus grünem Marmor und Alabaster, aus Perlmutt und schwarzen Edelstein. Man trank aus goldenen Bechern. Kein Becher war wie der andere. Königlichen Wein gab es in Mengen, wie es sich bei einem König gehört. Beim Trinken gab es keine Regeln. Der König hatte allen seinen Bediensteten angewiesen, sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten. Auch Vashti, die Königin, gab ein Fest. Dazu lud sie Frauen in den Palast von König Xerxes ein. König Xerxes hatte 7 Eunuchen, die ihn persönlich bedienten. Sie hießen Mehuman, Biseta, Habona, Bigta, Abagta, Seta und Karkas. Am 7. Tage seines Festes, als Xerxes vom Wein berauscht war, gab er ihnen einen Befehl. Sie sollten Vashti zu ihm bringen und sie sollte eine Krone tragen. Das Volk und die hohen Beamten sollten ihre Schönheit bewundern. Sie war wirklich eine schöne Frau. Aber Königin Vashti weigerte sich. Sie kam nicht, obwohl es ein Befehl des Königs war, den die Eunuchen ihr überbracht hatten. Da wurde der König sehr zornig auf sie. Er kochte vor Wut. Sofort beriet sich der König mit seinen Ratgebern, Sofort beriet sich der König mit seinen Ratgebern, die sich mit Recht und Gesetz auskannten. Solche Angelegenheiten des Königs wurden stets mit denen besprochen, die sich auch mit der Geschichte auskannten. Die 7 Verwalter der Provinzen aus Persien und Medien standen dem König sehr nahe. Sie hießen Karschena, Sheta, Admata, Tarshish, Meres, Marsena und Memuchan. Sie nahmen den ersten Rang im Königreich ein und hatten das volle Vertrauen des Königs. Er fragte sie, was soll nach dem Gesetz nun mit Königin Vashti geschehen? Sie hat einen Befehl des Königs Xerxes missachtet, den ihr seine Eunuchen überbracht habt. Memuchan antwortete dem König und den hohen Beamten: Die Verfehlung von Königin Vashti trifft nicht nur den König allein, sie trifft auch alle hohen Beamten und das ganze Volk in der Provinz von König Xerxes. Denn der Vorfall mit der Königin wird sich bei allen Frauen herumsprechen. Dann werden sie ihre Männer verachten, weil sie sagen: König Xerxes hat der Königin Vashti befohlen, vor ihm zu erscheinen, aber sie ist nicht gekommen. Die Frauen der hohen Beamten von Persien und Medien werden von dem Vorfall mit dem König hören. Sie werden es ihren Männern immer vorhalten, obwohl die doch hohe Beamte des Königs sind. Es wird viel Ärger und böses Blut geben. Wenn es dem König recht ist, soll ein königlicher Erlass verbreitet werden. Vashti darf nicht mehr vor König Xerxes treten. Ihre königliche Würde gibt der König einer anderen, die besser ist als sie. Das sollte in Persien und Medien als Gesetz gelten, das nicht übertreten werden darf. So wird diese Bestimmung des Königs überall bekannt. So groß das Königreich auch ist, alle Frauen werden ihre Männer achten, bei den Vornehmen wie bei den einfachen Leuten. Der Vorschlag gefiel dem König und den hohen Beamten. Der König machte es so, wie Memuchan es vorgeschlagen hatte. Er sandte Schreiben in alle seine Provinzen, in jeder Provinz, in ihrer eigenen Schrift und an jedes Volk in seiner eigenen Sprache. Jeder Mann hat in seinem Haus das Sagen, er soll dabei in seiner eigenen Sprache reden. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ja, wie geht's euch mit dem Text? Ich finde es super spannend. Ganz viele Dinge, die ja auffällig sind. Es gibt Dinge, die uns ärgern. Es gibt Dinge, die wir ganz cool finden. Immer ganz unterschiedlich. Wir haben zwei Hauptakteure. Und es ist natürlich die Frage, sind die jetzt positiv zu werten? Sind die negativ zu werten? Vielleicht gehen wir mal der Reihe nach. Wir erleben absolute Superlative. Ein riesengroßes Königreich. Nochmal kurz im Überblick. Ein Königreich von Indien bis Kusch, damit ist Äthiopien gemeint. Ich habe kurz nachgeguckt, Flugzeit 6 Stunden. Damals gab es noch keine Flugzeuge. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange der König gebraucht hat, von da nach da zu kommen. Alles gehört dem einen König. 127 Provinzen. Das unterstreicht nochmal die Größe. Es ist fraglich, ob es wirklich realistische Zahlen sind. Da sind die Ausleger unterschiedlicher Meinung. Aber es ist auf jeden Fall richtig groß. Und das muss gefeiert werden. Nach 3 Jahren ist es mal dran, eine Party zu feiern. Völlig verständlich. Zweck der Party ist klar. Es soll gezeigt werden, wie groß der König ist. Ruhm, Prunk, alles muss zur Schau gestellt werden. Wird uns in feinsten Farben und Beschreibungen hier vorgestellt. Und meine Empfindung ist, das artet völlig aus. Alle sind total betrunken. Vers 8, beim Trinken gab es keine Regeln. Habe ich schon euer Murmeln gehört? Ja. Der König hatte allen seinen Bediensteten angewiesen, sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten. Das artet aus. Mich hat das an eine Art zu feiern erinnert, die heutzutage ziemlich populär ist, vielleicht nicht unbedingt in eurem Umfeld. Aber jedes Jahr fahren Millionen Deutsche nicht nach Persien, sondern auf eine Insel ins Mittelmeer. Und das Ziel ist, trinken. Das hat mich so total an Mallorca erinnert. Und dann habe ich mir vorgestellt, wahrscheinlich war es auch, wenn man jetzt so an Persien zurückdenkt, auch nicht immer diese niveauvollen Klänge, die wir jetzt so hier eingespielt haben, so dieses Chill-Out-Area-Musik, Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass es während der 180 Tage Saufgelage in Persien ungefähr so klang. Ich erspare es euch. Ich lasse es nicht als Hintergrundmusik laufen. Keine Ahnung, ob du dich jetzt an deinen letzten Urlaub oder an den noch kommenden Urlaub schon erinnerst oder vorfreust, ob du vielleicht auch entsetzt bist, wie tief das Niveau sinken kann. Das ist ein staatlich angeordnetes Saufgelage. Ja? Da kann man sich doch nicht dagegen wehren. Betrunkene Männer überall. Ich gebe ja zu, bei ein, zwei Bier, das passt schon, das löst die Zunge und da habe ich auch schon richtig gute Gespräche geführt. Aber wir müssen ja realistisch sein, Alkoholpegel und Niveau verhalten sich umgekehrt proportional. Promille hoch, Anstand runter. Da gehen Respekt und Selbstbeherrschung flöten und die Kommunikation wird, sagen wir mal, authentischer. Und der König, der hat richtig einen Sitzen. Und er kommt auf die Idee, nachdem er jetzt mit dem Fest allen gezeigt hat, was für ein mächtiger Mann er ist, dass er auch noch allen beweisen will, was für ein Hengst in ihm steckt und was für eine geile Schnitte seine Waschti ist. Also verzeiht mir bitte die Vulgärsprache, aber es muss ja ein bisschen realistisch rüberkommen. Und ich bin überzeugt, sehr viel wertschätzender wurde auch diese Entscheidung damals nicht kommuniziert. Also wer schon mal nach einem Fußballspiel in der Umkleidekabine einer Männermannschaft war, der weiß, dass ich nicht übertreibe. Also, Vashti, aktuell die heißeste Braut im Land. Der König will, dass dies alle sehen. Und er verlangt, dass sie sich präsentiert. Hier gehen die Ausleger unterschiedlich ran. Manche meinen, sie sollte zum Zeichen ihres Ranges die Krone tragen und sich allen präsentieren. Egal, ob sie will oder nicht, das ist schon herausfordernd. Das ist schon auch in einem gewissen Maße erniedrigend. Andere übersetzen das noch krasser und sind der Meinung, da steht, sie sollte nur die Krone tragen. Damit man auch wirklich alles, damit alle alles Schöne sehen. Genau kann man das nicht sagen, in jedem Fall Demütigung. Und sie macht es nicht mit. Sie weigert sich. Und auch hier wird es spannend, weil auch diese Weigerung im Laufe der Zeit, die seitdem vergangen ist und seit Theologen sich damit auseinandersetzen, die Bewertung dieser Aktion bekommt ganz unterschiedliche Wendungen. Je nach politischer und epochaler Gesamtsituation, je nachdem, wer sich in seiner Ehre angekratzt fühlt, kommt Vashti hier gut weg oder eben auch nicht? Es gibt streng konservative Lager, die Vashti als warnendes Beispiel nutzen oder dafür hergenommen haben, damit man mal sieht, was passiert, wenn eine Frau nicht auf ihren Mann hört. Man ahnt, wie viele Frauen da in diesem theologischen Prozess involviert waren. Aber auch die traditionell jüdischen Ausleger, die sehen Vashti kritisch und lesen was hinein, was da nicht steht. Sie soll hochmütig gewesen sein, sie soll stolz sein, herrisch, verächtlich, grausam gegenüber den Juden. Es ging so weit, dass manche behaupten, sie habe jüdische Mädchen zur Arbeit am Schabbat gezwungen. Und das, was ihr passiert, ist die Strafe dafür. Steht nicht da. Vashti ist quasi in der traditionellen Überlieferung auch ab und zu der einfach dieser Gegenpol zu Esther, die noch kommen wird, die so demütig ist und lieb. Andere Ausleger sehen es ganz anders. Moderne jüdische Auslegung sieht in Vashti eine starke Frau mit Integrität. Sie ist eigenständig, sie ist mutig. Sie weigert sich, sich vor den betrunkenen Männern zur Schau stellen zu lassen. Auch die Reformatoren waren schon eher in dieser Richtung unterwegs. Sie betonen, dass Vashti schon gute Gründe hat, nicht zu gehorchen. Luther nennt Xerxes einen Narren und Vashti erscheint ihm als die Vernünftigere. In der heutigen Zeit kommt Vashti richtig gut weg und ich meine zu Recht. Im Widerstand gegen ungerechte Autorität, beim Schutz der eigenen Würde, bei Fragen zur Unterordnung und deren Grenzen, in Sachen Gleichberechtigung und schlussendlich in der MeToo-Bewegung, überall hat Vashti Potenzial und kann als Beispiel dienen. Soweit so gut, aber ganz andere Frage. Wo kommt eigentlich Gott vor? Die ganze Geschichte, diese ganzen langen Verse, kommen aus ohne einen einzigen Blick auf Gott. Kein Gebet, kein Wunder, keine Prophetie, kein aktives Eingreifen Gottes. Das ist übrigens nicht nur in diesem Kapitel so. Kleiner Spoiler, Gott wird im ganzen Buch Esther nicht erwähnt sein. Nun ist das jetzt vielleicht in dem ersten Kapitel kein Wunder. Gott spielt für Xerxes keine Rolle. Im Leben des Königs gelten andere Maßstäbe, gelten andere Prioritäten. Ihm geht es vor allem um sich selbst. Ihm geht es um seine Ehre. Und als diese durch Vashtis Ungehorsam angegriffen wird, da greift eine sehr interessante Dynamik. Was uns begegnet, sind diese Folgen dieser Einstellung. Es geht um mich, es geht um meine Ehre, Egoismus, Gottlosigkeit. Und Paulus beschreibt das so im Kapitel 1 des Römerbriefes. Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung, also sich selbst, und beteten sie statt des Schöpfers an. Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie in ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voll Neid, Mordlust, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch, sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. All das begegnet uns in dieser Geschichte. Gott kommt nicht vor. Und wir erleben die Auswirkungen in dem Handeln dieser erwähnten Person. Zunächst die ausschweifenden Partys, wo sich jeder gehen lässt, die sich unmittelbar auf Sinn und Verstand auswirken. Dann das verletzte Ego des Königs, die Ehre. Das Ego droht zusammenzubrechen, weil es aufgebaut ist auf der bedingungslosen Anerkennung durch die anderen, durch Menschen. Blinder Gehorsam stärkt das Ego. Und sobald es zusammenbricht, bricht auch der König zusammen. Im weitesten Sinne erleben wir die zerstörte Ehe durch das krankhafte Einfordern der Anerkennung und die Intrigen der Berater, die als Männer natürlich die Gesamtsituation zu nutzen wissen, um ihre Position zu stärken. Die Auswirkungen dieser Politiker und ihres Fehlverhaltens, das spürt das ganze Volk. Sie müssen jetzt die Konsequenzen tragen. Es kommt ein neues Gesetz. Und dieses neue Gesetz erklärt das krankhafte Frauenbild zur Normalität. Und mindestens die Hälfte der Bevölkerung wird denunziert. Gott kommt nicht vor. Ja, zum Glück ist das bei uns anders, oder? Schnell kommen wir da in den Modus, eben zu analysieren. Ja, die Perser damals, die waren schon gottlos. Oder auch jede Hochkultur, die nie mit Gott gegangen ist, ist ja in sich zusammengebrochen. Und ist das nicht in unserer Politik genauso? Per Gesetz werden Moral und Werte ausgehebelt und nicht selten schieben da vor allem wir Christen den Untergang des Abendlandes auf die Gottlosigkeit der Politiker. Und ist es nicht logisch, dass viele Ehen scheitern, weil eben Mann und Frau nicht nach christlichen Wertvorstellungen miteinander umgehen, sondern jeder nur sein eigenes Wohl im Blick hat? Und wir brauchen uns ja auch nicht wundern, dass die Sitten verfallen, wenn so viele Menschen einfach den ganzen Tag sich nur um sich selber drehen. Dann ist auch klar, warum jährlich 5 Millionen Deutsche an den Ballermann fahren und solche Lieder, wie wir gerade gehört haben, einfach inflationär rausgebracht werden und unheimliche Charterfolge haben. Warum auch immer. Uns ist es klar. Und vielleicht ist dieser Blick auch gar nicht so falsch, aber Paulus schreibt an die Christen in Rom: Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der du dich zum Richter aufspielst. Das gilt für jeden, der so handelt. Wenn du jemanden anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich, denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Wir sind nicht besser. Und das ist auch nicht das, was das Buch Esther vorhat, uns zu zeigen, wie schlecht die anderen sind. Es fordert uns nicht heraus, die Fehler bei anderen zu suchen, sondern wir werden im Laufe der Bibeltage feststellen, dass Gott sehr wohl im Hintergrund aktiv ist. Und wir werden merken, dass Gott uns mit dem Buch Esther fragt, wie sieht es denn bei deinen Fehlern aus? Wir werden Gottes Handschrift entdecken. Gott wirkt. Das ist ein Trost für uns, dass Gott wirkt, auch wenn Menschen nicht nach ihm fragen, dass Gott die Menschen nicht loslässt, dass Gott auch extreme Situationen nutzt, um Menschen zu sich zu ziehen, um Menschen zu retten. Und es ist die Frage an dich, was fragt Gott dich heute? Wie ist es mit deiner Ehre? Vielleicht ist das seine Frage an dich. Wo bist du abhängig von Menschen, die dich supporten? Wo ist dein Ego aufgebaut? Auf dem Zuspruch von anderen, weil sie dir nach dem Mund reden? Wie reagierst du, wenn die anderen nicht so funktionieren, wie du es gern hättest? Was passiert mit deinem Ego, wenn andere anderer Meinung sind? Und vielleicht fragt Gott auch, was ist eigentlich mit meiner Ehre? Der Korintherbrief, haben wir vorhin schon gehört, der sagt ganz klar, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut das alles zur Ehre Gottes. Und vielleicht ist dieses erste Kapitel von Esther ein guter Start, darüber nachzudenken, wo ich selbst da noch Optimierungsbedarf habe. Und es steckt natürlich noch viel, viel mehr drin in diesem Buch. Aber ich mache jetzt hier Schluss und freue mich mit euch in den nächsten Tagen, das alles zu entdecken. Amen. Wollt ihr das nochmal hören? Nee, ne? Okay. Gut. Ja, vielleicht bete ich noch. Danke Gott, dass du wirkst und dass dir nichts zu viel ist. Und auch wenn wir dein Handeln nicht auf den ersten Blick erkennen, so dürfen wir doch wissen, dass du nicht die Kontrolle verloren hast, sondern ja, dass du auch in dem, wo wir dich nicht sehen, da bist. Wir preisen dich dafür, dass wir uns als Gemeinden versammeln dürfen und wir bitten dich, dass du uns dein Wort lieb machst und dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, das, was dein Wort zu uns sagt, so zu verstehen, wie es gut für uns ist. Du bringst dir hin, wo wir auf Ehre angewiesen sind, wo unser Ego klein wird, wenn andere anders sind, wenn andere nie uns das geben, was wir uns wünschen. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir dir nicht die Ehre geben, die dir zusteht. Und wir bitten dich, dass du uns veränderst, dass du durch deinen Geist uns immer wieder in Erinnerung rufst, dass wir dir Ehre geben, dass wir dir Ehre geben sollen durch unser Tun und Handeln, in allem, was wir tun. Und dass wir ja darin auch eine Freude haben, weil du in Beziehung mit uns sein willst und weil wir dem Ehre geben können, der uns so unheimlich liebt. Dein Name sei gepriesen, Jesus Christus. Amen.